Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist was Wunderschönes, wenn aus unserem Mund nicht bloß das Klagen und das Jammern kommt, sondern dass wir den Herrn preisen und ihn rühmen. Und was ist der Grund, wofür wir ihn rühmen und preisen können? Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Nun wollen wir miteinander singen vom Lied Geh aus, mein Herz, und suche Freude, 371. Und wir singen dort eine ganze Reihe von Versen, zuerst den Vers 1 und dann den Vers 8 und dann die Verse 13 bis 15, den Blick hinein in die Freude der Ewigkeit. 1, 8, 13 bis 15. Unser treuer Heiland Jesus Christus, dir wollen wir unsere Lieder singen und dir wollen wir danken, auch an dem Morgen in der Freude über diese herrliche Sommerwelt, die uns umgibt. Und auch wenn der Regen niedergeht, dann drängt er das Land und die Feuchtigkeit treibt wieder neues Leben aus dem Boden. Es ist alles deine wunderbare Schöpfermacht. Und uns bedrückt es oft, dass bei uns so viel Wüstes im Leben wächst, dass wir selbst in uns so viel Probleme und Nöte haben und auch so oft deine Gebote brechen. Herr, wir wollen uns nicht beschweren über das Böse, das andere Menschen tun. Wir wollen uns beugen über unser Unrecht. Wir wollen dir danken heute Morgen, dass du Vergebung schenkst und dass du alle Sünden wegwirfst und auslöscht. Und so können wir jetzt nur in deinem Licht all das bekennen und bereuen und hassen und lassen, was vor dir nicht recht ist. Und wir bitten dich, stell es auch uns so vor die Augen, dass wir es erkennen können, was falsch ist. Gib uns ein Gespür, dass wir dein Recht erkennen und wissen, was wir tun sollen. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns belastet. Wen du frei machst, der ist richtig frei. Amen. In diesem Dank, den 32. Psalm, miteinander beten. Und ich bitte Sie, dass Sie ihn aufschlagen, den Psalm 32. Und zwar wollen wir ihn so beten, dass die Männer zuerst den ersten Teil des Verses beten und dann die Frauen immer den zweiten Teil. Psalm 32. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, Denn als ich es wollte verschweigen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten. Große Wasserfluten kommen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Der Gottlose hat viel Plage. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Von der Freude der Sündenvergebung, das sollte bei Ihnen nachklingen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Sie gewiss sind, dass Gott Ihnen alle zurückliegenden Sünden total vergeben und ausgelöscht hat. Wir singen miteinander das Lied 510, das soll Ihnen helfen. 510 von Philipp Friedrich Hiller, alle 6 Verse. Wir singen zunächst die Verse 1 und 2, und dann sage ich, wie wir weiter singen. 510, zunächst die Verse 1 und 2. nun wollen wir Menach den dritten Vers singen, mein Hauptgesuch auf Erden soll die Vergebung werden. Wünschen sich immer mehr Leute, dass sie ganz unbewusst sterben. Ich finde das schrecklich, wenn man sein Leben nicht mehr ordnen kann. Und wenn lauter unbereinigte Dinge mit uns gehen. Es ist ein Gnadengeschenk, wenn der Herr uns noch Zeit lässt, auch vor dem Sterben unser Leben zu ordnen. Aber ich sagte neulich in der Bibelstunde, ich habe in meinem ganzen Leben keine Handvoll Menschen erlebt, die auf dem Sterbebett sich noch bekehrt haben. Darum ist wichtig, dass man täglich sein Leben ordnet und sein Haus bestellt. Die Frauen singen jetzt den Vers 4. Hier ist und alle singen Vers 5 und Vers 6. Wir haben eine Reihe über die Zusagen Gottes Worte, die sind wie Faustpfänder in der Hand des Glaubenden, auf die kann man sich verlassen. Jetzt nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand, Jesaja 44, Vers 22. Da spricht der Herr, Gott der Herr, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Man erzählt sich jetzt ja immer wieder so viel von dem Geschehen vor 50 Jahren. Ich erinnere mich gut an ein Erlebnis eines Abends. Es klingelt wie verrückt an unserer Türe. Und dann stürmt ein Nachbar die Treppe hoch, wir wohnen oben im dritten Stock, und ruft schon immer im Treppenhaus, entlastet, entlastet. Das war damals das Spruchkammerverfahren der Entnazifizierung. Und wie das manchmal so geht, zuerst kamen die kleinen Leute dran und jeder musste seine Unschuld nachweisen. Und das war manchmal nicht leicht, wenn einer irgendwo so im System mit hineingezogen wurde. Und dann musste er was vorlegen, was ihn entlastet oder schließlich auch als Unbeteiligten ganz freispricht. Und die Freude, das vergesse ich nie, entlastet. Die Anklage hat nichts mehr bei mir zu bedeuten. Ich bin freigesprochen. Es ist merkwürdig, Ganz wenig Menschen empfinden das heute so. Bei der herrlichsten Sache des Evangeliums, allerherrlichste, was man sich je ausdenken kann, nein, das kann sich kein Menschenhirn ausdenken, dass es sowas geben kann, dass Gott die schlimmsten Verbrechen, die je begangen wurden, einfach austilgt, ungeschehen macht. Wie soll denn das geschehen können? Ist doch vollständig unmöglich. Sündenvergebung, wie kann das denn sein? Im Spiegel stand eine heftige Attacke von einem Schriftsteller gegen das Christentum. Und er hat die Christen gerade deshalb angeklagt und gesagt, ihr mit eurem dauernden Reden von der Sünde, was habt ihr angerichtet? Ihr habt in meinem Leben meinen Charakter ganz entscheidend zerstört und verändert. Ihr habt mir meine Lebensgefühle vermiest. Ihr habt ein schlechtes Gewissen in mir geweckt durch euer dauerndes Reden von der Sünde. Ihr habt versucht, mich zu verklemmen und zu schädigen, die natürliche Freude an meiner Lust kaputt zu machen. Und darum gehört das Christentum radikal bekämpft, weil es lebensuntüchtig macht. Also, das Reden von der Sünde ist ein Schade. Das sagt ja nicht bloß heute dieser Schriftsteller. Das sagen ja heute unzählig viele. Ich denke an einen jungen Mann, der in einer christlichen Bibelgruppe war. Eines Tages entdeckt er, wie nett Mädchen sein können und lebt mit ihnen zusammen. Und dann schließlich schreibt er, als er nochmal eingeladen wird in die Bibelgruppe, einen Abschiedsbrief, radikal in der Abrechnung. Und da schrieb er, ich habe genug von euch. Ihr habt immer versucht, mir Sünde einzureden. Um mir dann am Ende eine Vergebung zu erzählen, die ich doch gar nicht brauche und an der ich gar nicht interessiert bin. Ihr weckt einen Bedarf, der grob unnötig ist. Ich habe entdeckt, ich bin ein guter Mensch und ich will mich einsetzen, mit meinem Leben etwas Gutes zu schaffen. Ich habe keinen Tag Heimweh nach dem, was bei euch war. Das Reden von der Sünde ist doch bloß etwas, wo man den Menschen einredet. Und die Kritik, die harsche Kritik, die hat getroffen. Wer redet eigentlich heute noch von der Sünde? In den Kirchen? Sehr selten. Wo wird denn Stellung genommen? Gegen den Krieg vielleicht? Gegen die Korruption, aber gegen die Sünde? Wer redet denn gegen die Sünde? Vielleicht redet man noch ein wenig von der Schuld, ein bisschen allgemeiner und neutraler. Vielleicht redet man von dem, was andere Menschen Böses tun, aber von uns, von unserer Schuld und von unserer Sünde. Ich werde immer daran erinnert, wie einst in Russland, in Südrussland, das war am Höhepunkt des kommunistischen Systems, ein Ingenieur namens Tabatschkow in der Nähe des Schwarzen Meeres verurteilt wurde, weil er Kinderstunden abgehalten hat. Ganz schlichte Kinderstunden in seine Wohnung, wo er den Kindern biblische Geschichten erzählte. Aber das kommunistische System war so ärgerlich, weil sie sagten, er hat durch die von ihm ausgedachte Sündhaftigkeit des Menschen die Kinder der optimistischen Grundhaltung des Sowjetmenschen, des Sowjetsystems entzogen. Der optimistischen Grundhaltung. Das ist ja auch bei Christen längst so. Ach komm, red doch nicht immer von meinen Fehlern. So sagt man vielleicht noch, jeder Mensch hat Fehler. Wir wollen jetzt etwas Positives tun. Wir haben so viel zu wirken im Umweltschutz. Es gibt so viel soziale Taten zu tun. Lasst uns doch fröhlich an die Arbeit gehen. Aber erinnere mich doch nicht immer an die Mängel, an das Vergangene. Dann ist Sünde also nur das, was wir einreden. Ich wäre froh, wir könnten Menschen Sünde einreden. Jetzt muss ich es Ihnen mal so erzählen, wenn ich als mit verkrachten Ehepaaren zusammensitze. Es gibt es ja hier und da. dass zwei Menschen, die sich einst unheimlich liebten, plötzlich spinnefeind sind. Und dann werfen sie sich gemeine Dinge in den Kopf. Und sie handeln so furchtbar aneinander. Sie versündigen sich maßlos aneinander. Sitzt man ja oft bloß daneben und kriegt den Mund nicht mehr zu. Und dann sagt man, wie können Sie sowas sagen? Wie können Sie sowas tun? Ja, was passiert denn dann? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ist doch mein Mann. Meine Frau. Ich wollte Sünde einreden. Ich wollte Menschen überführen von der Sünde. Und ich merke, ich kann es gar nicht. Nicht anders, wenn Eltern und Kinder zerstritten sind. Ich wollte manchmal sagen, merkst du nicht, wie furchtbar dein Verhalten ist? Überhaupt nicht. Der Mensch kann Sünde leugnen in einer Blindheit ohnegleichen. Wie in den letzten Tagen im Fernsehen so ein kurzes Bild kam, wie der Psychiater Dr. Karadzic zur Kirche geht, einer serbisch-orthodoxen Kirche. Da habe ich gedacht, da muss doch in so einem Menschen irgendwo noch etwas aufwachen. Nein, es muss nicht. Man kann heute in der Kirchenbank sitzen, nicht bloß der Dr. Karadzic. Wir sitzen drin und sagen, ich bin doch recht. Von was reden wir überhaupt? Man kann so blind sein und seine Sünde leugnen bis zum Schluss, überlegen, sagen, ich bin doch, die anderen Menschen sind alle problematisch und sicher, ich kenne viele, die viel sich haben zu Schulden kommen lassen, aber ich bin in Ordnung, ich kann mein Leben selber packen. Das ist eine fromme Heuchelei. Es ist ein Wunder des Heiligen Geistes, wenn er uns Sünde unter die Augen stellt. Daran erkennen Sie den Heiligen Geist, dass er uns überführt von der Sünde. Der Teufel, der macht uns die Sünde immer leuchtend, in leuchtenden Farben verlockend schön. Selbst Christen kennen die Versuchung. Ist das nicht was Schickes, Sünde? Ist das nicht etwas Erfüllendes? Nein. Sie müssen es einmal durchschauen in der Kraft des Heiligen Geistes, wie der Teufel nie das gibt, was er Ihnen verspricht, sondern im Gegenteil, wenn Sie in der Sünde sind, dann macht der Teufel Ihnen das Gewissen so schlecht und so unruhig. Und dann hält er es Ihnen immer vor. Und das ist das Furchtbare, was im Leben auch so viel Traurigkeit und Verzagtsein hervorruft. Und all das hat gar keinen Wert, wenn man flüchten will und immer wieder sagt, ich möchte doch was tun. Wir Menschen haben uns dann so ein ganzes System von Leistungsgesetzen vorgenommen, was wir alles schaffen wollen. Wir wollen besser sein als unsere Voreltern, wir wollen besser leben und unsere Ehe besser führen, als es unsere Voreltern gemacht haben. Wir merken gar nicht, dass wir scheitern. Jetzt kann ich nur von meiner Sünde reden und ich würde mal so sagen, es ist doch keine halbe Stunde in unserem Leben, wo wir nicht viel schuldig bleiben an Liebe, wo wir Menschen nicht wehtun, enttäuschen, Dinge versäumen, wo böse Gedanken in unserem Kopf drin sind. Und was möchte man denn da machen? Man kann überhaupt nichts mit eigener Kraft bewältigen. Gar nichts kann man selber lösen. Je mehr Sie gegen Ihre Sünde kämpfen, merken Sie, da sind, wie es die Bibel immer wieder sagt, unheimlich dunkle Finsternismächte. Okkulte Mächte, natürlich okkult, dunkel, Finsternis, heißt ja okkult. Teufelsmächte, die mich ziehen und jagen und binden und treiben, ich will doch gar nicht. Und das, dass wir immer wieder sagen, ich habe es doch gut gemeint, das heißt doch gerade, das war eben nicht gut, was ich getan habe. Ich habe es gemeint, aber nicht vollbracht. Das Gegenteil kam raus von dem, was ich wollte. Und darum ist gut, dass das Evangelium immer wieder von der Vergebung der Sünde redet. Fällt Ihnen auch auf, wie wenig in der Bibel von der Sünde steht, aber immer von der Vergebung. So setzt Gott an. Er will Sünde wegnehmen. Er thematisiert das nicht, sondern das thematisieren wir im Leben. Er spricht von der Vergebung. Wie wunderbar ist es, dass er eine Vergebung schafft, eine Vergebung. Und jetzt haben Sie dieses Wort, Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Missetat. Wie eine Wolke. Jetzt nehmen Sie das Kapitel davor, Jesaja 43, Vers 25. Das ist ein schönes Kapitel, das Sie alle doch im Anfang schon auswendig haben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Warum soll ich mich denn nicht fürchten? Weil Gott in meinem Leben Sünde vergeben will und auslöschen will. Ich tilge deine Übertretung. Ich kann doch meine Sünden nicht tilgen. Deshalb sagt Gott, ich mach das. Ich, zweimal das Ich. Und davor kommt, dass mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Nicht zu einem noch so kleinen Stückchen können sie auch nur eine böse Sache in ihrem Leben bereinigen, wie sehr sie sich auch damit abquälen, wie sehr sie auch daran arbeiten. Sie können überhaupt nichts mehr in Ordnung bringen. Passiert ist passiert und geschehen ist geschehen. Und dann sagt Gott, mir hast du Arbeit gemacht. Und ich bin der, der Sünde wegträgt. Missetat steht hier, ich vertilge deine Missetat. Ganz anders übersetzen, deine Freveltat. Das, was da geschehen ist, war ja nicht nur ein Fehler. Es war ein ganz bewusstes Brechen der Gottesordnung. Du hast doch mir ins Gesicht gespuckt damals. Du hast dich empört, wolltest dich nicht bevormunden lassen. Und warum gibt es Vergebung? Ist das überhaupt möglich? Wie soll denn Vergebung überhaupt möglich sein? Also wenn Menschen sagen, sie könnten den Glauben nicht fassen und sie verstehen das nicht, da gibt es ja viele Dinge, und da reden die Leute nie über, zum Beispiel das Gebet, kann man überhaupt nicht verstehen. Wie soll das funktionieren? Ich bete hier in meinem Herzen und Gott soll es hören. Oder Vergebung, wie sollte das möglich sein? Da sind Dinge geschehen und die Betroffenen, an denen wir uns versündigt haben, sind schon lange tot. Und dann hat Gott seinen Sohn als das Opfer zur Sühne für unsere Schuld ans Kreuz gehängt. Und aus allen Stellen der Bibel, von Jesaja 53 bis zu den großen Paulus-Aussagen und zum Hebräerbrief, ein für alle Mal ist in Jesus eine Sühne geschaffen, durchs Blut Jesu, durch nichts anderes. Und da hängt Jesus am Kreuz hingeschlagen, und das ist so dramatisch geschildert, wie selbst der eine Delinquent, der Verurteilte, der neben Jesus am Kreuz hängt, bis zum Tod noch die Frechheit aufbringt und sagt, wir sind recht. Wir sind recht, wir haben uns nichts vorzuwerfen, obwohl ihr Leben ein Abenteuer der Schuld und der Sünde war. Mörder waren es. Da sagen sie, da Jesus, warum und wieso? Und nur der andere, der neben Jesus hängt, der sagt, Herr, gedenke an mich. Auch erschütternd, wie die Menschen ums Kreuz herumstehen, unten zu den Füßen Jesu und zugucken, was ist da oben? Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Das ist das Größte, was geschehen kann, wenn durchs Kreuz Jesu meine Schuld vergeben und gesühnt ist. Ich muss es aussprechen und bekennen, bereuen, hassen und lassen. Und dann gibt es eine Vergebung, eine vollständige Vergebung. Das ist wunderbar, dass Gott immer wieder das Thema anpackt in der Bibel. Und er packt es ganz anders an, als wir es anpacken. Als in den Romanen, den Filmen das Thema der Sünde gepackt wird. Gott packt es an in Liebe und Erbarmen. Ich will vergeben, ich will vertilgen. Und da sagt Gott auch noch, dass er die Sünde vollständig austilgen will. Es ist ja nicht bloß irgendwo ein kleines Missgeschick geschehen, wie man vielleicht aus Versehen mal eine Tasse runterwirft oder sonst irgendwie in Ungeschicklichkeit einmal irgendwo etwas falsch macht. Sünde ist immer ein Brechen des heiligen Gotteswillens und wir wissen genau, was Sünde ist. In aller Klarheit und Deutlichkeit. Meine Sünde ist immer vor mir, wenn der Geist Gottes uns das aufdeckt. Und da ist es wunderbar, dass hier Gott ankündigt, dass er Sünde austilgt, so wie man mit einem Unkrautvernichtungsmittel Unkraut vertilgt. Dass gar nichts mehr da ist, dass das eingeht und weg ist. Das wünschen wir uns, aber das ist hier zugesagt. dass er nicht bloß die geschehene Sünde vergibt, das ist nur der eine Teil, sondern Sünde austilgt. Was ist denn Sünde? Sünde ist gleichzeitig eine Großmacht, die in mein Leben eintritt und mein Herz beherrscht. Mit meinem Eigensinn, mit meinem Neid, mit meinem störrischen Wesen, mit meiner Habsucht, mit meiner Unreinheit, da kommen gleichzeitig böse Geister in mich. Johannes Gossner, der große Missionar, hat ja früher dieses Herzbüchlein gemalt, und das kennen vielleicht noch manche von Ihnen. Da hat er das ganz schlicht mit einer Zeichnung gemacht, wie in dieses Herz hinein diese fremden Teufelsmächte kommen und über das Menschenherz siegen. Und Gossner hat unzählige Menschen bloß durch diese schlichten Zeichnungen von der herrlichen Freude des Evangeliums überführt. Und das ist doch wahr. Wo Menschen ihre Sünde bekennen, bereuen, hassen und lassen, da ist ja nicht bloß das Alte getilgt, sondern da kann Jesus in unserem Leben die Herrschaft übernehmen und da beginnt ein völlig neues Leben. Und das, was im Evangelium erzählt wird von den vielen Menschen, die mit Jesus gingen, dass plötzlich sündige Menschen, die in der Hurerei lebten, die geldgierig waren, die Schwarzhändler waren, betrogen haben, korrupt waren, plötzlich Menschen waren, die gerecht lebten, weil das Alte gebrochen war in seiner ganzen Ausstrahlung. Und die Sünde soll ausgetilgt werden wie ein Nebel, wie eine Wolke, wie jetzt kurz im Regen so ein Nebel im Tal aufsteigt und dann brennt die Sonne sie wieder weg. So will Jesus die sündige Macht in unserem Leben wegnehmen und vertilgen, welche eine Zusage. Und wir erleben das immer wieder, das ist so groß, dass diese Vergebung eine Macht ist, eine siegende Macht. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Menschen werden neu, es geschieht eine Revolution. Und wo das Evangelium hinkam, hat es die Kultur der Menschen verändert. Wenn heute nicht mehr Vergebung der Sünden gepredigt wird, als das Herzstück einer jeden Predigt, dann hat die Kirche ihre Leuchtkraft, ihr Salz und Licht verloren. Dann kann in unserem Leben diese Revolution des Neuen immer geschehen. Sie kennen das Lied Amazing Grace, o Gnade Gottes wunderbar, wie dieser Sklavenhändler John Newton erlebt hat. Plötzlich ist ihm deutlich geworden, was Sünde in seinem Leben ist. Und da hat er Steuerung 180 Grad herumgerissen, hat alles gelassen, was bisher sein Leben war. Und er wurde ein Kämpfer gegen die Sklaverei, ein leidenschaftlicher Mann, der unzählige mitgerissen hat. Und der letztlich der Motor war, dass in England die ganze Sklaverei weltweit abgeschafft wurde. Weil ein Einzelner sich bekehrt hat, wie hat das in ihrem Leben Auswirkungen? Spürt man das, wie das in die Weite geht? Gott will Sünde vollkommen vertilgen, auslöschen, wegnehmen. Nichts bleibt mehr übrig, keine Spur mehr. Es geht doch darum, dass wir mit der Sünde brechen. Nicht, dass die Vergebung gleich bloß wieder der Deckel der Bosheit wird, dass man sagt, jetzt kann ich unser Ungenierter wieder weiter sündigen. Weil wir immer wieder von dem Geschehen vor 50 Jahren sprechen, Zusammenbruch Deutschlands, darf ich Ihnen auch noch kurz erzählen, was der Pastor Czerek erlebt hat, ein amerikanischer Pastor, der Seelsorger der zum Tod verurteilten Nazis in Nürnberg vor dem Tribunal war. Er hat eine Doppelzelle als Kapelle ausgebaut, ein oberster SS hat am Harmonium gespielt. Und er sagt, ich habe unzählige Zeit zugebracht, Tag und Nacht mit diesen Männern, vor ihrer Hinrichtung über Sünde zu reden und ewiges Gericht. Und er erzählt dann, dass der Erste, der in seiner Pritsche niederkniete, der Gauleiter von Thüringen, Fritz Saukel, war und vor allen anderen gebetet hat, Gott sei mir Sünder gnädig. Kommt uns fast makaber vor, wir in unserer bürgerlichen Wohlanständigkeit, ja gilt die Vergebung auch den großen Ganoven, allen. Auch den Allerschlimmsten, und da gehören wir dazu. Die Obergauner sind wir, die wir das Evangelium durch und durch kennen und dennoch weiter sündigen.
So schlimm haben es die anderen nicht gemacht. Die wussten es oft gar nicht, so wie wir. Und der Nächste, der das Bekenntnis seiner Sünde ablegte, war Hans Fritzsche, ein Abteilungsleiter aus dem Propagandaministerium und dann Baldur von Schirach, der Führer der Hitlerjugend. Joachim von Ribbentrop, der Erste, der dann gehängt wurde, hat noch einmal gebetet. Man soll mit ihm ein Gebet sprechen, bevor er dort erhängt wurde, den Namen aufgerufen. Nochmal hat er den Namen nennen müssen, dann wurde die Schlinge um den Hals gelegt. Aber er hat vorher nochmal diesem Seelsorger gesagt, ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Blut Jesu des Lammes Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Aber dass wir es auch wissen, da waren andere dabei, die an diesen Andachten teilnahmen und an diesen Gesprächen. Dazu gehörte Hermann Göring. Und dieser Seelsorger Czerek sagt, er hat sich besonders um Hermann Göring bemüht und sagte ihm, seine Tochter hätte extra noch gesagt, sie wolle ihn im Himmel wieder treffen. Dann hat er gesagt, das glaubt sie, aber nicht ich. Tod ist tot, und er hat sich ja dann das Leben genommen, bevor er hingerichtet werden konnte. Oder Alfred Rosenberg, der sich sogar verbeten hat, dass man für ihn bete. Er wolle das nicht und er brauche das nicht. Ist das nicht manchmal so wahnsinnig bei uns, dass wir das in einem Stolz sagen, wie diese Leute? Wo man sieht, jetzt ist alles aus und es gibt keinen Ausweg und es war alles verfehlt und dann bis zum Schluss nur nach außen hin Würde zeigen. Kehrt um zum Herrn. Kehre dich zu mir, so schließt dieses Wort. Der Herr will doch in ihrem Leben mächtig wirken. Es ist was Furchtbares, wenn man erst in den letzten Stunden seines Lebens sich bekehrt. Die jungen Leute haben noch ein ganzes Leben vor sich. Und Gott will durch ihr Leben so viel wirken, Frucht der Gerechtigkeit, dass sie in Heiligkeit ihm dienen. Welch ein Angebot, jetzt brich doch mit dem Alten. Ich vertilge deine Sünden wie der Nebel. Und deine Freveltaten wie eine Wolke. Jetzt gucken wir noch ein paar Bibelworte an Jesaja 1, Vers 18. Immer wieder ruft das Gott zu. Kommt, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, wenn sie gen Himmel schreit, wenn sie furchtbar ist, so dass man es gar nicht mehr sich bewusst machen kann, so wie bei jenen furchtbaren Verbrechen des Dritten Reiches, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 38, Vers 17, das beim König Hiskia, wie er auf dem Sterbebett liegt, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. In dem Psalm 103 heißt es, wie weit die Sünden wegliegen, sofern der Morgen ist vom Abend. Der Morgen holt den Abend nie ein und der Abend den Morgen nie. Die sind unerreichbar auseinander. So weit lässt der Herr unsere Übertretungen von uns sein. Er trennt sie von uns, so total und völlig. Er versenkt sie dort, wo sie niemand mehr vorholen kann. Was in Jesus vergeben ist, vor ihm bekannt ist, bereut ist, ist vergeben und vergessen. Warum machen wir das nur beim Abendmahl, dass ich Sie frage, wollen Sie das bekennen? Dass es ihnen leid ist. Das, was sie gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Das, was sie belastet und auch die unbekannte Sünde. Das, was aus Gleichgültigkeit geschehen ist oder im bewussten Vorsatz. Und ich darf Ihnen dann zusagen, nicht der Priester vergibt Sünden, sondern das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn Sie wissen wollen, ist das wahr, dann gucken Sie nach in 1. Johannes 1, Vers 12. Das Blut Jesu Christi macht mich, uns rein von aller Sünde. Und Sie dürfen es so für sich nehmen. Jetzt Vergebung ganz und völlig. befreit von hier weggehen. Alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Und jetzt darf ich ihm leben, so wie die Sünde geherrscht hat in meinem Leben. So soll jetzt die Gerechtigkeit herrschen zum Leben. Amen. Wir singen, mir ist Erbarmung widerfahren, 277, wir singen die Verse 1 und 2 und dann sage ich, wie wir weiter singen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Hiller im dritten Jahr seiner pfarramtlichen Tätigkeit in Steinheim seine Stimme verloren hat. Es war eine Heiserkeit, die nie mehr behoben werden konnte. Er konnte nur unter größten Schwierigkeiten sich praktisch unter vier Augen nur noch verständigen. Und das ist für einen Pfarrer das Todesurteil. Und er hat sehr gelitten. Er hat aber in dieser Zeit seine herrlichen Lieder gedichtet und er schreibt dann hier, in seinem Lebensrückblick. Ferner hat er in meinem Amt unter viel herzlicher Beschämung über meine Untreue, Unverstand, Leichtsinn, Trägheit und andere Unarten mich in dem Blut meines Heilandes die tägliche Vergebung meiner Sünden nach seiner ewig währenden Barmherzigkeit reichlich empfinden lassen. Und er hat mich immer wieder, ja, schreibt er das, wie ihn das immer wieder auch aus diesen Schwachheiten herausgehoben hat. Und dann hat er es uns in Gedichtform geschenkt und umso mehr klingen die Worte von Hiller weiter. Jetzt singen die Frauen den dritten Vers und die Männer dann den vierten. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, deine Barmherzigkeit ist größer als alles grauenhafte Elend der Sünde. Und dein Blut ist wirksamer, noch wirksamer als alles Schreckliche, was je an Bösem getan wurde. Und da wollen wir dir danken, dass wir ablegen dürfen, auch jetzt. Wir schämen uns und es ist uns leid, wie wir dein Wort gebrochen haben und dir untreu gewesen sind. Und wir möchten dich bitten, dass du deine festen Zusagen wahrmachst und Sünde austilgst. Wir wollen, dass du in unserem Herzen wohnst und dass alle Zeit, die wir in dieser Welt noch zubringen dürfen, dazu diene, dass deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, ja das Ebenbild, das du einst bei uns vorgehabt hast zu schaffen, wieder zum Vorschein komme. Herr, wir klagen so oft auch über die schweren Lebensführungen, wenn wir leiden, wenn uns etwas versagt bleibt. Da wollen wir dir danken, auch für das Beispiel von Philipp Friedrich Hiller, der nur im Danken blieb über das Wunder deiner Barmherzigkeit. Du kannst auch aus geschlagenen, leidenden Menschen Wunderbares hervorwirken und hervorbringen, wo wir nur in dir bleiben und bei dir. Herr, so lass doch deine Kraft in unserem Leben mächtig wirken. Wir bitten dich für unsere Dienste und Aufgaben, dass du mit uns gehst und uns segnest. Wir denken aber auch an die Alten und Kranken, die nicht unter uns sein können. Lege deine segnende Hand jetzt auf sie und stärke ihren schwachen Glauben. Gib ihnen Freude in dir und einen Sonntagssegen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz.
Beate, in die Pause, die Newcomer-Treppe, ist in der Sandkaste rum.
Jetzt im Anschluss ist wieder Gelegenheit im großen Ständerling, auch im, die sind oben, großen Ständerling drüben, auch aufeinander zuzugehen, das ist immer nett, wenn man sich begegnet. Die, die neu sind, seit ein paar Sonntagen, da ist ein sogenanntes Newcomer-Treffen. Also das sind die, die neu da sind, das ist im kleinen Saal oben, die ein paar Informationen wollen und die gehen gleich hoch in den zweiten Stock, in den kleinen Saal. Ich darf Sie dazu einladen. Und das da unten ist auch öffentlich, wo man auf andere zugehen kann. Ist immer schön, da vorne ist ein bisschen eng und manchmal sagen die Leute, die zum zweiten Gottesdienst kommen, sie kämen nicht durch. Ich glaube, der Auftrag ist schon so alt, seit Jahren. Ich sage, ich kann doch nicht die jungen Leute wehren, wenn sie da vorne stehen. Ich freue mich doch, dass sie da sind. Aber sicher, man kann, das stimmt, da oben im Sandkasten kann man auch noch viel mehr stehen. Da hat es einen wunderbaren Platz. Und das ist prima. Dann kann man aufeinander zugehen und da ist Raum genug. Wir denken an unseren Gottesdiensten immer auch an die, die wir ausgesandt haben. Es sind eine ganze Reihe und die Martina Bastian ist jetzt schon 10 Jahre draußen als Bibliothekarin an verschiedenen Plätzen. Was die leistet im französisch sprechenden Afrika, das ist so gewaltig. Sie schreibt jetzt in ihrem letzten Brief, sie hat einen Kurs begonnen, wo sie afrikanische Bibliothekare ausbildet. Da sind 27, die neu dabei sind und 10, die schon den Wiederholungskurs machen. Das sind alles wieder Leute, die dann an ihren Plätzen in theologischen Seminaren die Bücherei aufbauen. Das gab es vorher einfach nicht. Und in solchen Dingen sind die Afrikaner so dankbar, wenn man sie unterweist. Und wir sind so glücklich, wie die Martina Bastian, die aus Neulingen bei Pforzheim stammt, aber dann in den Kreisen junger Erwachsener war, bei uns in der Gemeinde während ihrer Ausbildung in Stuttgart, einen Platz gefunden hat. Sie hat auch gesagt, sie könnte weitere Bibliothekar oder Bibliothekarin, ob im Ruhestand oder junge Leute, gut brauchen, weil da so ein Bedarf jetzt in Afrika aufgebrochen ist. Wir wollen heute unser Opfer für diese Arbeit geben und Sie herzlich grüßen, zugleich auch alle die anderen grüßen, die in unseren Diensten draußen sind. Und wir freuen uns und wünschen Ihnen, dass Sie in der Kraft Gottes wirken können. Und dass die Kraft Jesu in Ihnen und in Ihrer Schwachheit mächtig wird. Und jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.